begrüße Evitali ganz herzlich zum Kirchenmagazin vom Radio Rotto. Heute am eidgenössischen Betttag wollen wir einmal probieren, ist um lieber Gott ein bisschen mehr Zeit als am gewöhnlichen Sonntag zu widmen. Sei es jetzt durch ein Gebet in der Kirche oder auch daheim mit der Familie oder durch eine Liebestat am Mitmensch. Auch die heutige Sendung besteht wie gewöhnlich aus zwei Teilen. Zuerst einmal die Sonntagspredigt vom Pfarrer Eugen Zimmermann. Im kirchlichen Interview haben wir heute etwas ganz Spezielles, nämlich der Primitiant, der Daniel Salzgeber. Ich werde an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass er, also der Daniel Salzgeber, heute um 10 Uhr in der Ortskirche Fischb seine Primitzmesse feiern tut. Dazu werde ich euch alle ganz herzlich einladen, sich noch auf den Weg zu machen. Ihr habt noch Zeit, mit dem heutigen Neupriester Messe zu feiern. Heute sind ja die Primitzen eher rare. Und da der Primitzego ganz spezielle Gnadengaben empfangen können, ist das eine Gelegenheit, die wir heute selten ausnutzen. Also, jetzt hören wir einmal zuerst die Predigt vom Pfarrer Eugen Zimmermann von Merl Beach. Als Lektorin hören wir Marianne Schmidt. Ich wählte also dem Pfarrer Eugen Zimmermann verschiedene eindrückliche Worte und euch für das Vorlesen vom Hirtenbrief herzlich danken. Wir wollen jetzt probieren, wenigstens etwas von dem, was wir jetzt gehört haben, in die Tat umzusetzen. Jetzt hören wir dann noch ein paar Kurznachrichten. Am letzten Wochenende ist im Jodroheim ein Lobpreisseminar gewesen. Die Jugendgruppe Immanuel von der Erneuerung aus dem Geist Gottes in der katholischen Kirche hat das organisiert. Drei junge Leute, der Albert Frey, der Sebastian Roth und die Dorothee Dorn aus der Leio-Gemeinschaft Ravensburg, Deutschland, die sich vor allem mit Lobpreis befassend und teils in der Gemeinschaft euch Angestellte sind, haben uns durch das Seminar geführt. Sie haben Lehre, Vorträge über den Lobpreis. Da sie schon jahrelange Erfahrungen haben mit dem Lobpreis, haben sie uns gute Tipps gegeben. In diesen verschiedenen Workshops ist es gegangen, seine eigene Stimme lernen zu können, mit den Instrumenten wie Gitarre und so besser umzugehen oder auch noch, wie kann man denn einen Lobpreisabend organisieren und leiten. Es hat aber auch noch Zeit gegeben für Fragen und Antworten. Am Samstag am Abend hat man das Gelehrte in die Tat umsetzen. Ein Lobpreisabend hat stattgefunden. Es sind ziemlich viele Gläubige von nah und fern vorbeigekommen. Man hat zusammen gebetet und gesungen und auch Fürbittgebet hat man gemacht. Stimmen der Anwesenden waren: Es ist aufbauend, es ist ergreifend, rührend, lehrreich und sicher auch nachahmenswert. Am Sonntag am Nachmittag hat der Pfarrer Josef Albrecht von Täst Heilige Messe gefeiert. Und da hat man die Lobpreiserfahrungen vom Seminar einbauen. Lobpreis, was bedeutet das eigentlich? Ein Lobpreis könnte man sagen, es ist eine Beziehung zu Gott. Und durch das können Veränderungen geschehen. Eine Beziehung muss man ja pflegen. Es ist auch so, wenn man einen Freund oder eine Freundin hat, tut man doch einander auch erzählen, was ihm gefällt, was ihm nicht recht ist. Und so sollte es auch mit Gott sein. Man wird dann in die Gegenwart Gottes geführt. Der Herr freut sich, wenn wir zu ihm kommen. Und wir können uns dadurch verändern. Es ist euch der Wunsch geäussert worden, euch mit Ihnen so Lobpreisanlässe zu organisieren. Wenn das stattfinden würde, gingen wir das im Walliser Boten unter unserer Kirche veröffentlichen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Unter diesem biblischen Motto hat am Wochenende vom 10. bis 11. September der katholische Kirchentag Winterthur 1994 stattgefunden. Höhepunkt war der feierliche Mass unter der Leitung vom Weihbischof Peter Henrici haben sich 2500 Gläubige eingefunden. Das alles hat in der Winterthurer Eulachhalle stattgefunden. Die Ökumene lebt. Jetzt haben über 2000 Christen von rund 20 verschiedenen Kirchen am Internationalen Tag der Begegnung am Samstag, den 10. September in Zürich zum Ausdruck gebracht. Das von der Fokularbewegung veranstaltete Treffen ist unter dem Motto «Miteinander das Evangelium leben» stattgefunden. Ein reformierter Abendmahlsgottesdienst hat die Tagung abgeschlossen. Wir kommen jetzt zum heutigen Interview. Der Herr Gerichting Alois hat mit ihm schon Primizianto, Daniel Salzgeber, Chorherr vom grossen St. Bernhard, ein Gespräch führen. Er redet über seine eigene Auffassung vom Priesteramt und auch über seine Kongregation.
Herr Daniel Salzgeber, ihr seid vor nicht langer Zeit zum Priestergewitter gekommen. Das heisst, ihr habt einen Beruf gewählt, der nicht gerade ganz alltäglich ist. Welche Ausbildung hattet ihr in Rewe, bis ihr Priester seid?
Ja, das stimmt. Ich bin am 27. August vom Weihbischof Vollmar von Chur zum Priester geweiht worden. Das war ein Abschluss von einer ganz langen Ausbildungszeit. nach der Primarschule, Sekundarschule und der Matura zu Brieg, habe ich in Freiburg an der Universität Theologie angefangen, als Seminarist, damals noch von der Diözese Seto. Ich habe nach 3 Jahren ein Auslandsjahr geschaltet in Innsbruck, bin dann nach dem Noviziat wieder an die Uni gegangen und habe da mit dem Lizenziat abgeschlossen. Nach dem Abschluss vom Studium ist jetzt Praktikum gekommen, wann ich 1 Jahr in diesem Mütterhaus vom Grossen St. Bernhard gearbeitet habe.
In dem Studium zum Priester, da müssen wir natürlich sehr viel Theorie machen. Was hättet ihr da so für Fächer belegt?
Also der Fächerkodex ist vorgeschrieben. Ist eigentlich eins von den Studien, was sicherlich am meisten Abwechslung bringt. Wir haben nicht das Alte Testament, wir haben dazu natürlich die Sprache, Griechisch, Hebräisch und Latinisch, die wir das machen müssen. Dann kommen dazu Dogmatik. Das heisst, es ist natürlich die Moraltheologie, Kirchengeschichte, Kirchenrecht und Fundamentaltheologie. Mein Schwerpunkt war Missionswissenschaften.
Aber ihr seid ja eigentlich heute Chorherr vom grossen St. Bernhard. Was hat jetzt eben bewogen, nicht in der Diözese zu arbeiten, sondern eher, sagen wir, bei den Chorherren auf dem grossen St. Bernhard einzutreten?
Ja. Also die Entscheidung, in eine Kongregation einzutreten, ist sicher so wenig eine Frage vom Kalkül, wie die menschliche Liebe das Ergebnis von der Abwägung darstellt. Es geht auch in beiden Fällen um Gewissheit, um ein Gefühl nachzugehen, um Ruf zu antworten. Für mich war das ein recht langer Weg gewesen, darum war ich auch zuerst im Diözesanenseminar. Ich habe vorher auf dem Simplock gelernt. Meine Eltern haben mich dazu mal einen Brief geschickt, um einen Französischkurs zu machen, weil ich im Französisch nicht gerade geübt war. Und da habe ich den Chorherr kennengelernt. Und seither habe ich immer eine engere Beziehung mit ihnen aufgebaut, so dass ich zuletzt nach 5 Jahren von der Abwägung dem Ruf gefolgt habe. Obwohl das logischermaßen eigentlich alles dagegen gesprochen hat. Nicht als Oberwallis zu den Waldschömbri, dann als Talmensch zu den Bergmenschen. Ich habe vorher nie Ski gefahren, zum Beispiel. Ich habe im Noviziat so lernen, wie man Ski fahren tut. Dann als ein Mensch, der sehr unabhängig leben tut, der gerne Freiheit hat in einer Kongregation, die gehorsam gilt. Also von daher wäre eigentlich alles dagegen gesprochen. Aber doch, zuletzt habe ich dem Herrgott gefolgt und bin Chorherr geworden.
Und sind jetzt so auf 2500 Meter Chorherr geworden, also Grosser St. Bernhard. Fundamentaler, also grundsätzlicher, scheint mir natürlich der Entscheid, dass ihr jetzt Priester seid worden. Was hat er bewogen, Priester zu kommen?
Ein Priesterberuf wächst sicher nicht in unserem Luftleer und Vakuum. Da gehört sicher einmal die Familie dazu, was der Glaube überliefert, das Zeugnis von Mitmenschen, die einem begegnet, das Zeugnis von Priestern, von anderen Ordensleuten, die einem aufzeigt, dass das ein Weg ist, der wichtig ist, der euch schön kann sein kann, trotz aller Last und Schwierigkeit, was es mit sich bringt. Und so habe ich eigentlich schon recht früh daran gedacht, Priester zu werden. Ich hatte Schlüsselereignisse, wenn ich nur in Primarschule gegangen bin. Ich bin die Messe gegangen, wie jeden Sonntag, und plötzlich ist da so ein alter Mann im Brief auf die Kanzel gestiegen, um zu predigen. Er hat gepredigt und hat da recht gepoltert und ist Leute gesehen, aber er hat sehr Interessantes erzählt. Und im Anschluss, nach der Messe, hat er Bücher verkauft. Das war der Pater Regensburger. Seine Bücher haben vielleicht ein Haufen von unseren Hörern noch daheim in der Bibliothek. Sie nannten mich Donner. Er war ein China-Missionar. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich eigentlich von da, dem Zeitpunkt her, immer gesagt habe, ich werde China-Missionar. Darum ist meine Lebensläufe nachher, die Schulausbildungszeiten, immer darauf ausgerichtet gewesen, Priester zu werden.
Ihr habt dann nachher euch tatsächlich in eurem Studium eine Lizenziatsarbeit geschrieben über China. Was war das gewesen?
Ja, ich habe eine Arbeit geschrieben, um die sino-vatikanischen Beziehungen zu beleuchten. Ein Fallbeispiel vom Bischof Dong Qingming von Guangzhou-Kanton. Ich habe einfach damit versucht aufzuzeigen, dass die Vatikanpolitik gegenüber China eigentlich doch leider eine lange Liste von Irrtümern, Mängeln, Fehlern, Verständnislosigkeit darstellt, um einfach zu versuchen, die chinesische Position heute besser zu verstehen.
In China gibt es zwei verschiedene Kirchen. Wie beurteilen die das?
Ich kenne es nicht gern, wenn man sagt, zwei verschiedene Kirchen. Für mich ist es eine Kirche mit zwei verschiedenen Gesichtern. Es gibt in der Tat, wenn man schwarz-weiß will malen und wie man das hier sieht, dann macht in Untergrundskirchen. Meistens sieht man, das sind die Verfolgten, das sind die Lieben, die Papsttreuen. Und auf der anderen Seite die offizielle Kirche, das sind die von der Staatskirche, die von der Regierung folgen und nicht ruhmlos. In Wirklichkeit ist das viel, viel komplizierter. Und es kommt auch sehr darauf an, wie die regionale Begebenheit uns sieht. In einigen Orten, die Diözesen, in Provinzen, sind die zwei Gesichter in eins verschmolzen. In anderen gibt es leider immer nur den Gegensatz zwischen den beiden Gruppierungen.
Tut der Rom beide anerkennen?
Rom hat inzwischen 3/4 von den offiziellen Bischöfen anerkannt. Das war alles Untergrundsarbeit. Und anerkennt euch die Bischöfe, die geweiht worden sind in der Untergrundkirche. Das hat aber immer wieder zu grossen Problemen geführt. Und plötzlich sind in einer Diözese 3 bis 4 Bischöfe alle von Rom anerkannt. Alle sagen, wir sind der Rechtbischof. Und das gibt dann Spaltungen, fast Sektorbewegungen sind.
Ihr seid auch international in der Arbeit über Kirchen in China tätig, wie ihr zum Beispiel?
Ja, ich bin Mitglied vom Ökumenischen Arbeitskreis Schweiz-China und als Vertreter von dem Arbeitskreis auch international tätig in Europa und auch in China selbst. Die Arbeit versteht sich als Sensibilisierung hier, damit dass man darauf aufmerksam macht, dass China doch eine recht grosse Anzahl Christen hat. Und euch aufzuzeigen, dass China, wenn die Bekehrungswelle weitergeht, zum Jahrtausendsende das Land wird sie mit den meisten Christen auf der ganzen Welt. Das sind doch für unsere Kirchen, ob wir eine kleine Ortskirche in der Schweiz sind, Aufgaben, Anforderungen, Herausforderungen, die wir sollten ernst nehmen.
Das ist höchst interessant und es ist flott, dass ihr als Walliser international arbeitet. Ja. Jetzt so, wie seht ihr die Arbeit, die ihr jetzt in der nächsten Zukunft werdet machen?
Ich bin im Januar von diesem Jahr vom Propst nach Champigny geschickt worden, um dort am Kollegium Deutsch zu unterrichten und als Subpräfekt im Internat für die Kleineren zuständig zu sein. Ich hatte, nachdem dass er mich nach Lausanne geschickt hat, angefragt, ob ich noch ein zweites Studium in Angriff machen kann. So werde ich im Herbst im 50%-Pensum daneben noch Germanistik und Religionswissenschaften studieren. Weil natürlich neben all dem meinen Kontakt zu China weiterpflegen und auch regelmässig nach China wieder zu gehen und dort verschiedene Arbeiten auszuführen.
Die drei chinesischen Bitte studieren, ist das nicht schwierig, so etwas?
Chinesisch ist eine sehr schwere Sprache. Es ist doppelt schwer, weil es von der Schrift her, von einem Schriftzeichen, sind keine alphabetische Sprache wie Weise. Dazu kommt, ist eine Sprache, die monosyllabisch ist und die Dialekt dazu kommt. Es ist auch so, dass die chinesische Sprache, die Wörter, verschiedene Betonungen haben. So kann zum Beispiel ein kleines Wort, wie zum Beispiel Ma, 50 verschiedene Beziehungen haben. Eins davon kann Pferd sein, das kann aber auch Mütter sein, kann auch ein Fragepartikel sein. Für einen Europäer ist das natürlich eine sehr schwierige Sache.
Ich wünsche Ihnen viel Glück da in dem Studium und in diesen Beziehungen viel Erfolg und Erfüllung, weil das ist ja ein Kulturkreis, der uns ziemlich fernsteht und da sind wir schon darauf angewiesen, Nachrichten zu haben und euch mit denen einen Austausch zu machen. Ihr habt an dem Tag, wo die Sendung uns gestrahlt kommt, Primiz. Eben das Primiz-Motto. Gibt es so eins?
Ja, ich habe von der Aeropag geredet, von Paulus einen Satz gewählt, weil der für mich einer der schönsten Satz in der Bibel überhaupt ist, nämlich Gott ist keinem von uns fern. Das ist mein Motto. Und das wollte ich euch in meinem Ordensleben immer wieder nachleben und aufzeigen, alle Menschen, Gott ist keinem von uns fern.
Ich werde dazu keinen Kommentar geben. Vielleicht jetzt eine Musik einspielen für unsere Hörerinnen und Hörer. Und zwar kehren wir aus dem Kodex 121 vom Kloster Einsiedlo. Ich meine, ihr dinget ja, Herr Daniel Salzgeber, oben auf dem grossen St. Bernhard an sich euer Choral. Jedenfalls machen, aber ich spiele jetzt hier mal einen von der Konkurrenz vom Kloster Einsiedlo. Kehren wir unter der Leitung von Pater Roman Banwart aus dem alten Kodex, weil es gerade frisch auf die CD gekommen ist, ein Alleluia, Alleluia und Emitte Spiritum Tuum. Das heisst, Alleluia, gieße deinen Geist aus. Am Primitztag scheint mir das sinnvoll. Daniel Salzgeber, ihr seid Mitglied von der Chorherro vom grossen St. Bernhard, genauer von der Kongregation von der Chorherro vom grossen St. Bernhard. Was kann man sich darunter vorstellen von so einer Kongregation, speziell von Evra?
Wir sind eine Familie von heute noch 70 Chorherren, der Zöger und Priester. Es hat auch noch vereinzelt Ordensbrüder und seit einigen Jahren haben wir uns geöffnet, um Laien aufzunehmen mit uns. Als Helfer, als Auxiliär, wie wir sie benennen. So zum Beispiel auf dem Simplon, die erste Auxiliärin ist die Oberwalliserin, die Silvia Walter von Naders.
Das wäre die Kongregation, die jetzt hier im Oberwallis, hat es da noch mehr Oberwalliser?
Nein, wir sind heute drei Oberwalliser. Der Pfarrer von Faro, der Alexander Fuhrer, der Prior vom Simplon, der Klaus Sarbach und jetzt ich. Ich bin euch erst der Fünfte in der bald 1000-jährigen Geschichte, die vom Oberwallis in den Ordo eingetreten ist.
Wann ist denn der Ordo, ihr sagt Ordo, oder wann ist denn die Kongregation entstanden?
Sie ist gegründet worden um 1050 vom Heilig Bernhard von Monto. Der war damals Erzdiakon in Aosta und hat in Aosta verschiedentlich von Pilger, von Käufli, von Soldaten, die über den Pass vom St. Bernhard sind gegangen, gehört, wie es da oben zugeht. sind Sarazenenstamm, die die Leute überfallen haben. Sie waren immer wieder eine Naturkatastrophe. Es hat Lawinen, Steinschläge gegeben. Und viele haben sich hier im Nebel verlaufen. Er hat das Elend gehört, was die erzählt haben, und hat gesagt, ich muss etwas machen. Er ist darum einen Brief gegangen auf den Pass und hat das erste Hospiz gegründet. Und seither, also über 1000, mal bald 1000 Jahre, sind jetzt die Chorherren auf dem Pass.
Das wäre also der heilige Bernhard von Menton. Das ist das Menton am Mittelmeer.
Nein, es gibt zwei Menton. Das Menton am Mittelmeer, aber der Bernhard selbst ist von Menton in Savoy gekommen.
Vielleicht wäre noch interessant zu wissen, wie die Regeln oder die Ideen ausgesehen haben, nach denen die Chorherren nach der Auffassung vom heiligen Bernhard hätte sollen leben. Wie sieht die Regel aus?
Ja, wenn der heilige Bernhard da oben die ersten Ordensleute zusammengerufen hat, so hat er ihnen die Regel vom heiligen Augustinus gegeben. Darum sind wir ja auch Augustiner Chorherren. Weltweit gibt es 7 verschiedene Augustiner Chorherren. Gruppierungen hier kennen wir im Wallis die von Samoris, unsere Väter, und wir vom St. Bernhard. Das Motto vom Hospiz lautet, hier wird Christus angebetet und ihm gedient. Das zeigt sehr gut unsere Spiritualität auf. Auf der einen Seite das Gebet, die Kontemplation, auf der anderen Seite der Dienst am Mitmenschen, am Armen, an dem, was er am nötigsten hat, also die Aktion.
Ihr seid also nicht ein kontemplativer, ein betrachtender Orden in dem Sinn?
Nein, wir sind aktiver, ja.
Jetzt so, ihr habt vorhin gesagt, dass ihr demnächst studiert Dino, und man hat ja früher viel gehört, dass ihr viele Leute, die verunfallt sind und so, gerettet habt. Das ist ja die Geschichte von diesen Bernardiner hin da und der legendäre Barry und so weiter. Welche Werke habt ihr heute noch unterhalten?
Schon bald nach der Gründung vom Hospiz Obina sind die ersten Mitbrüder beide Seiten von Passenbrück gegangen, also ins Austertal und auf der anderen Seite das Kantchenmuembri. Sie haben da die Pfarrie betreut. Dazu ist der Cho, nachdem dass der Napoleon um 1800 über den Pass ist, der Simplon, weil wir ja jetzt so ein Hospiz haben. Nachher, in den 30er Jahren von diesem Jahrhundert, sind die ersten Mitbrüder nach China gegangen, in die Missionen zu Tibet. Der Moritz Dorne ist der bekannteste unter ihnen. Ein paar Jahre später, so eine Ende 40er, 50er Jahre, sind deutsche Schüler dazu gekommen, in der Ostadt Landwirtschaftliche Schule und in Champitez Kollegium. Wir haben also heute die zwei Hospize. Wir haben ein Dutzend Pfarrien im Unterwallis, die von uns betreut werden. Wir haben die zwei Schüler und haben noch 5 Mitbrüder, die heute in Taiwan in der Mission sind.
Das ist doch eine umfangreiche Arbeit, die ihr da leistet. Habt ihr genug Nachwuchs in der Kongregation, für die Werke alle aufrechtzuerhalten?
Ja, wir sind um die 70, wenn ich vorher gesagt habe. Und das Durchschnittsalter ist eigentlich auch recht hoch. Es ist wie im Diözesanklerus, also so um die 65. Aber wir haben doch das Glück gehabt, dass wir jedes Jahr den einen oder anderen Jung bekommen haben, sodass wir von der Altersstruktur nicht wenige Junge haben. Diesen Herbst beispielsweise haben wir 4 Novizen, die zu uns kommen.
Dann hoffen wir also in der Zukunft, dass ihr die Werke aufrechterhalten könnt?
Wir können leider nicht alle Werke aufrechterhalten. So ist zum Beispiel beschlossen worden, dass wir die Missionen schließen. Das heisst, sobald dass der letzte Mitbrüder, der heute noch in Taiwan ist, stirbt, erlischt diese Mission. Wir haben im nächsten Kapitel, das nächste Jahr nach Ostern, euch die grosse Frage zu beantworten, ob wir unsere beiden Schüler längerfristig bzw. mittelfristig weiterführen wollen. Es könnte vielleicht auch dazu kommen, dass wir das Kollegium wie die Landwirtschaftliche Schule in ein paar Jahren müssen, entweder dem Staat geben oder der anderen Kongregation.
Ihr habt vorher gerade den Namen vom seligen Maurice Dorné, als Mitglied von eurer Kongregation, genannt. Wie seht ihr ihn noch? Persönlich, was hat er eben zu sagen, persönlich?
Für mich war natürlich sehr an Missionen interessiert bin Und zusätzlich natürlich an China ist der Morris Dorn ein Glücksfall, weil er doch durch die Seligsprechung, was geschehen ist, im ganzen Wallis und auch darüber hinaus für China eine Sensibilisierungsarbeit hat können leisten. Ich sehe ihn noch als einer von den mutigen Menschen, die in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten in Missionen gezogen sind, weit weg von der Heimat. Oft ist das ein definitiver Abschied von allen anderen von der Familie, um der Glaube, die frohe Botschaft, das Evangelium von Christi anderen Menschen zu bringen.
Hat die Kongregation noch andere bedeutende Persönlichkeiten? Ich meine, der Morris Dorné ist natürlich jetzt eine Persönlichkeit, die in der Universalkirche anerkannt worden ist, in Rom selig gesprochen ist und so. Aber es hat vielleicht noch andere Persönlichkeiten wie er.
Der bekannteste neben Morris Dorné und sicherlich ein Häufer von unseren Hörern bekannt ist der Wiener Bischof von Sito, der Nestor Adam, der auch ein Chorherr vom grossen St. Bernhard war. Er war ja lange Zeit verantwortlich für diese Diözese. Ein Bekannter für die, die sich mit Naturwissenschaften auseinandersetzen, ist sicher der Mürit. Es gibt ja heute noch im Wallis La Mürissienne, die naturwissenschaftliche Gruppierung, die China Namen übernommen hat. Weil er war einer der ersten, der wissenschaftlich die Biologie, aber auch die Fauna untersucht hat, die ganzen Gesteinsachen, Gletscher, die Glaziologie, wie man dem sagt. Und er hat also heute noch eine Gemeinschaft, die auf seinen Namen genannt wird.
Das Kloster auf dem grossen St. Bernhard, hat das auch noch irgendwelche kulturelle Sammlungen, die man mal schauen könnte? Oder wie ist das?
Neben dem Klostertresor, der im Hospiz selber ist, haben wir den Sommer durch ein Museum offen, wo dokumentiert wird die Geschichte vom Pass, aber auch die Geschichte und die Werke, die wir heute haben vom Orden. In dem Museum integriert ist auch ein Hundezwinger, wo jeden Sommer ungefähr 20 Bernhardiner gesehen sind.
Wie ist denn der Orden momentan strukturiert in der Leitung? Wer leitet jetzt eigentlich die Kongregation?
An der Spitze der Kongregation steht der Propst, der Benoit Vuillot, das heisst Propst, er hat einen Abzweig. Er war früher ein paar Jahre Prior auf dem Simplon. Nachher ihm zur Seite stehen verschiedene Prioren, weil die Kongregation ist aufgeteilt in 4 Priorate. Ein Priorat ist Wallis, das zweite Priorat ist Auerstadt, das dritte Lausanne und das vierte Missionen Taiwan. Und da steht er immer noch ein Prior als Chef vom Priorat vorhin dran. Das ist so die Struktur.
Herr Daniel Salzgeber, ich danke vielmals, dass ihr zu Radio Rotto gekommen seid und diesem Mal Aufschluss gegeben habt über die Kongregation, die ja im Wallis sehr gross arbeiten tut. Und ich will euch hoffen, dass ein paar der eine oder andere Oberwalliser gehört hat, was ihr uns gesagt habt und vielleicht euch einmal eine Möglichkeit seht, dass er bei euch eintreten könnte. Ihr dort, wie ich schon gesagt habe, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, Primiz halten in der Kirche auf Isp. Was habt ihr so für Gefühl gehabt, jetzt so gerade vor Ever Primiz? Wie seht ihr so der Primiz 4 in einer grossen Pfarrei wie Isp ist entgegen?
Das Primärgefühl ist sicher die Dankbarkeit, zu sehen, wie viele Menschen mich auf dem Weg begleitet haben und neu für die Primiz jetzt so geschaffen haben. Für mich ist das ein Viertag, was ich mit denen alle zusammen darf erleben. Es ist aber auch ein Tag, der mir wieder mal aufzeigt, die Herrlichkeit und Größe vom Herrgott. Es ist ja so, dass der Mensch nur der Atheist wird, wenn er sich besser fühlt als der Gott, den man ihm präsentiert. Ich glaube, mit unserem Glauben, was wir noch im Oberwallis haben, ist die Gefahr nicht so gross. Wir haben doch immer noch die Gewissheit und die Einsicht, dass wir den Herrgott brauchen, dass wir als sündige, armliche Menschen einen Vater haben, der für uns sorgt. Aber mein Motto von der Primiz, er ist keinem von uns fern.
Danke vielmals. Ich wünsche euch, Herr Salzgeber, alles Gute auf eurem priesterlichen Weg. Danke euch für das Zeugnis, das ihr hier gegeben habt. Ganz zum Schluss darf ich euch in Übereinstimmung mit euch eine Orgelmusik spielen. Und zwar ist das eine Musik, die auf der Orgel in der Kirche in Einsiedlung gespielt ist. Es ist von Clément Beau, französischer Musiker, ein Orgelstück, das überschrieben ist. Ihr redet ja sehr viel Französisch. Grand plein jeu, grosses, volles Werk. Die werden mal hören, wie das klingt.
Dankeschön. Okay.